Und das habe ich deshalb interessant gefunden, weil da sich etwas dieser Tenor vorbereitet, der dann in solchen Büchern eben wie von Herrn Winterhoff, von den Tyrannenkindern eine Rolle spielt. Also da glaubt man geradezu, diese Kinder des Dorfs der Verdammten wiederzuerkennen, die also wie Außerirdische die Herrschaft über die Erwachsenen in diesem Dorf zu übernehmen drohen und eben auch die Schule für sich okkupieren. Oder, das ist das Neueste, den Namen kann ich mir noch nicht merken, das ist Martina Leibivici-Mühlberger, eine Wiener Psychotherapeutin, ich weiß nicht, ob speziell Kinderpsychotherapeutin. Das heißt, wenn die Tyrannenkinder erwachsen werden, warum wir nicht auf die nächste Generation zählen können. Und ich glaube, es ist nicht ganz übertrieben, wenn man das mit diesen Filmvisionen in Verbindung bringt. Also wenn die Tyrannenkinder erwachsen werden, da klingt etwas tatsächlich von dem mit, von dieser Vorstellung, wenn diese Kinder des Dorfes der Verdammten, wenn man die nicht rechtzeitig irgendwie ausmerzt, dann machen die sich über uns und unsere Gesellschaft her, wie die Body Snatchers aus diesem anderen bekannten Horrorfilm. Ich weiß nicht, schauen Sie Horrorfilme? Oder erzähle ich Ihnen von ganz exotischen Dingen? Eben zu dieser Art von Horrifizierung auch von Kindheit, die dann natürlich zurückschlägt auf das, was man dann unter Erziehung zu verstehen meinen muss. Komplizierter Satzbau. Dazu gehört eben auch, wie das Wort Jugend auch etwa seit den Nullerjahren wieder einmal verwendet worden ist. Und zwar eben auch in sehr projektiver Art. Also darum finde ich eben auch diese populärkulturellen Darstellungen von Kindern so interessant. Sie müssen einfach nur Erwachsenenphänomene nehmen, wie Alkoholismus, Sexualität, Kriminalität oder was immer eigentlich. Sobald Sie ein Jugend davor setzen, wird das etwas ganz besonders Abscheuliches. Jetzt in der Schweiz ist zum ersten Mal die Jugendkriminalität wieder rückläufig. Ich weiß nicht, was man jetzt damit macht, aber eine Zeit lang, ebenso 2005 bis 2015, geisterten ständig neue Berichte durch die Medien eben über Massenvergewaltigungen unter Jugendlichen, die Verbreitung von Pornos über die sozialen Medien auf dem Schulhof und so weiter und so weiter. Ich will damit nicht sagen, dass es das nicht in Einzelfällen gegeben hat. Nun ist aber auch vieles davon, sozusagen von diesem Entsetzen auch gegenüber diesen Einzelfällen, eben schlicht, sagen wir, einem sehr ausgeprägten historischen Kurzzeitgedächtnis geschuldet. Und mit Kurzzeitgedächtnis meine ich etwa ein paar Monate. Also die Erinnerung reicht nicht weiter als ein paar Monate. Und wenn man aber historisch recherchiert, sieht man, dass diese Phänomene keineswegs jetzt völlig neu und erstmals und in dieser Form auftauchen. Und der historische Blick relativiert das zum einen, und zum anderen wird es auch oder wurde es relativiert durch die Tatsachen. Also ich habe zum Beispiel mal einen Aufsatz publiziert, der sich tatsächlich mit einem dieser konkreten Fälle beschäftigt hat. Da ging es um eine Massenvergewaltigung in einem Schulhaus. Es gab noch zwei, drei andere Fälle in ganz enger zeitlicher Nähe, der sich dann schließlich, und das ist schlimm genug, aber betraf überhaupt nicht das, was über Monate lang durch die Medien ging, indem auch die Reporter den Kindern aufgelauert haben, was da an Fantasien geschürt wurden. Übrig blieb ein, ich glaube, es waren 15 Kinder, glaube ich, involviert. Es blieb, glaube ich, eine Jugendstrafe wegen Vergewaltigung, etliche Freisprüche und andere mindere Delikte. Also es geht nicht darum zu sagen, da ist gar nichts gewesen, aber es geht darum zu sagen, wie das also auch projektiv von der Erwachsenenwelt und hier eben von den Medien, wo sich auch mein Tagesanzeiger nicht ruhmreich bekleckert hat, wie das eben mit Fantasien aufgeladen worden ist. Ja, das ist der erste Punkt, wo ich kurz stocken muss, was die Jugend angeht. Ja, vielleicht dazu. Also was heißt das jetzt, was heißt das zum Beispiel oder welche Schlussfolgerung hat man daraus gezogen damals? Also wie gesagt, ich mache mit Ihnen so etwa die Besichtigung eines Jahrzehnts 2000 bis 2010 und noch irgendwas. Also von diesem Zeitraum spreche ich, weil da relativ viel in diese Richtung passiert ist. Es gab ganz schnell und häufig die Forderungen, dass irgendetwas zum Schulfach gemacht werden müsse. Auch die Sexualaufklärung, und da haben wir in der Schweiz gerade wieder eine Initiative, ein wahnsinniges Theater um angebliche Frühsexualisierung und so weiter, das wurde jetzt auf einmal betrieben unter dem Vorzeichen eigentlich der sagen wir, Verbrechensprävention. Also wenn man mit Kindern und Jugendlichen über Sexualität sprach, dann war das, oder das sollte auch das erklärte Ziel sein, dann geschah das nicht zuletzt eben im Hinblick auf die Prävention von solchen Ereignissen, vor denen man sich dann schaudernd abgewandt, kann man eigentlich nicht sagen, sondern denen man sich schaudernd zugewandt hatte, also mit großer Skandallust. Und alles, was dann zutage gefördert wurde und alles, was eigentlich auch Erwachsenenprobleme waren, wurden jetzt vor allen Dingen an den Schülern und Kindern exerziert, mindestens in Gedanken. Also die meisten dieser Schulfächer sind da nie eingeführt worden. Aber man hat sozusagen ernsthaft Pläne gefasst, die Probleme, die man bei den Erwachsenen gesehen hat, von denen man behauptet hat, dass die Jugend jetzt hauptsächlich zu diesen Symptomträgern geworden ist, die eben durch rechtzeitige Aufklärung in der Schule eben das und das sollte Schulfach werden, denen so zu begegnen. Und ich lese Ihnen jetzt mal ein paar Sachen vor, die jetzt eben nicht polemisch überspitzt sind, sondern das habe ich tatsächlich mal in der Schweizer Mediendatenbank gesucht. Das können Sie auch mit Stichwort eben suchen. Und da habe ich dann das Stichwort Schulfach eingegeben. Und dabei ist rausgekommen, zum Teil in Leserbriefen, zum Teil tatsächlich Vorschlägen aus der Lehrerschaft, also Pornokompetenz, Schuldenprävention, Glück, also Glück sollte Schulfach werden, die Suche nach Ruhe, Herzmassage, das wird Sie zum Beispiel auch überraschen. Die Herzmassage als Schulfach ist da reingekommen, weil es, glaube ich, zwei Parlamentarier zu der Zeit gegeben hat, die einen Herzinfarkt hatten. Ja, das klingt jetzt so lustig, aber es ist eben, es ist, sobald man das aus einer gewissen Distanz sieht, wird das einfach unfreiwillig komisch. Aber es ist eine unglaubliche Eile dabei, also ein irgendwo ausgemachtes gesellschaftliches Problem sofort an der Jugend irgendwie prophylaktisch zu lösen. Planung, Familie und Erziehung, Benimmkurse, Menschenrechte, Frieden, Schwulsein, Ernährung, Kerzen ziehen. Das wurde, glaube ich, in der Vorweihnachtszeit als besonders beruhigend. Schwingen. Ich weiß nicht, wisst ihr, was Schwingen? Okay, gut. Man weiß, die lokalen Gebräuche wechseln ja manchmal so. Umgang mit Alkohol, Architekturkritik, Demokratie, Emotionen, Sinn des Lebens, Projektarbeit und Medienkompetenz. Was mich an diesem auch vor allen Dingen gestört hat, ist eben die Tatsache, das hat Hannah Arendt schon an der Rassenintegration in den amerikanischen Südstaaten kritisiert, wo sie ein Bild eines kleinen schwarzen Mädchens, das in eine weiße Schule von FBI-Beamten eskortiert wird, während eben der geifernde Mob dieses arme Kind beschimpfen und bespucken. An dem hat sie eben gesagt, da sieht man in einem furchtbaren Bild, wie es ist, wenn Kindern die Lösung von Aufgaben übertragen wird, die die Erwachsenen nicht lösen können. Das Ganze gibt es natürlich tatsächlich auch nochmal in einer anderen rhetorischen Figur, nämlich der rhetorischen Figur, dass die Kinder ja nur der Spiegel der Gesellschaft sind. Das ist einerseits durchaus nicht falsch, aber was falsch dran ist, ist A, die Vorstellung, dass Dinge sich eins zu eins spiegeln, also dass es immer ein 1-zu-1-Verhältnis gibt und dass es überhaupt gar keine kreative oder eigenen Umgang der Kinder mit dem gibt, was sie gesellschaftlich vorfinden, so als wären Kinder einfach mit einem durch einen Transmissionsriemen mit den Eltern, den Erwachsenen und der Gesellschaft verbunden. Das ist das eine, was falsch dran ist. Und das andere, was falsch dran ist, ist eben, dass die Kinder als Symptome eben häufig auch die Kinder als Projektionsflächen der Erwachsenen sind. Ich habe das ja versucht, an diesem Beispiel eben dieser Massenvergewaltigung, des Pornogebrauchs und so weiter zu zeigen. Also vieles von dem, was an Kindern abgehandelt wird, das ist immerhin meine These, ist eigentlich ein Problem der Erwachsenen. Oder um noch ein anderes Beispiel zu nehmen, das ist bis in die wissenschaftliche Literatur gegeistert. Ich weiß nicht, wissen Sie auch noch oder erinnern Sie sich noch dran, dass unsere Jugend immer brutaler wird? Dass unsere Jugend immer brutaler wird, das sieht man daran, dass nicht wie früher bei der Hitlerjugend zum Beispiel der edle Zweikampf mit dem Pfadfindermesser gepflegt wurde, sondern dass man auch noch dann tritt, wenn jemand am Boden liegt. Diese Formulierung, und auch das können Sie in der Mediendatenbank googeln, wird noch nachgetreten, wenn einer am Boden liegt. Das geistert wirklich wie so eine Stafette durch sämtliche Medienberichte über Jugendgewalt. Also empirische Daten fehlen völlig dazu, ob das tatsächlich so ist. Und wird eben auch in der wissenschaftlichen Literatur zum Beispiel von einer Frankfurter Psychoanalytikerin, als eine gegebene Tatsache hingenommen. Der Schlenker mit der Hitlerjugend, den habe ich deshalb gemacht, weil ich gedacht habe, dass man daran, also nun wirklich die absolute Geschichtsblindheit solcher Feststellungen sehen kann. Also als habe es jemals eben diesen ritterlichen Kampf auf dem Schulhof gegeben, der ja auch gut gewesen sei, weil Jungen müssen ja bekanntlich ihre Kräfte messen. Auch das ist so ein Klischee. Und das habe es irgendwann mal eingesetzt, dass das dann nicht mehr die Gewalt in Form von ritterlichem Kampf gewesen ist. Also auch hier eben so eine, und eben in dieser Zeit, von der ich da spreche, sehr forcierte Horrifizierung von Kindern und Jugendlichen. Ja, da sind wir ja auch schon fast mit der Zeit durch. Ich möchte noch etwas sagen, was auch das Erziehungskonzept doch sehr in Frage stellen muss. Und das habe ich eben angedeutet mit dieser Transmissionsriemenvorstellung. Das ist die Vorstellung, dass Wertvorstellungen, dass Verhaltensweisen sozusagen eins zu eins auf die Kinder übertragen werden. Das ist nun de facto nicht so. Also man kann Kinder können sehr kreativ und sehr eigensinnig mit dem umgehen, was man ihnen in die Hand gibt. Das machen schon kleine Kinder so, also eben die spielen ja auch gerne mit Haushaltsgegenständen und nicht einfach nur mit Holzeisenbahnen oder sonst etwas. Also es gibt etwas in der kindlichen Fantasie, das eben wesentlich anders ist als das, was sich die Erwachsenenfantasie vorstellt. Und nur dadurch, dass wir vergessen haben, wie es gewesen ist, ein vierjähriges Kind zum Beispiel zu sein, Freud nennt das ja die berühmte Kinderamnesie, das kann uns, glaube ich, in diesem Glauben oder in dieser Illusion wiegen, das, was wir den Kindern sagen und zeigen, auch hier das Stichwort Vorbild, das käme eben eins zu eins so bei den Kindern an. Nicht? Also es funktioniert aber eben nicht so. Sie können Nichtrauchereltern können Raucherkinder erzeugen und qualmende Eltern können fanatische Nichtraucherkinder erzeugen und Rauchereltern können Raucherjugendliche erzeugen und so. Und das lässt sich eben in der Weise nicht vorhersagen. Und dazu kommt noch eben etwas anderes, und das betrifft die Pubertät. Ich war vor kurzem in so einer Fernsehdiskussion, da ging es um die Adoption von Kindern durch homosexuelle Paare. Und da war eines der Argumente derjenigen, die dagegen sind, dass doch die Familie der Keim und das Herz, die Zelle oder die Urzelle oder was auch immer der Gesellschaft ist. Und ich glaube, gerade das ist nicht der Fall. Sondern, Mario Ertheim zum Beispiel, ein Zürcher Ethnopsychoanalytiker, hat das sehr ausführlich und immer wieder gezeigt, dass eben Gesellschaft und Familie in einem widersprüchlichen Verhältnis stehen. Ich weiß nicht, ob Sie die These erstaunt oder ob die Ihnen einleuchtet, aber man kann das an sehr anschaulichen Beispielen zeigen. Und zwar schon an Beispielen, die schon vor der Pubertät existieren und wirken, die aber in der Pubertät sozusagen ganz ins Zentrum rücken. Das ist nämlich die Tatsache, dass Kinder ja, sobald sie irgendwie laufen können, eben auch zu anderen hinlaufen und auch andere Kinder in anderen Familien besuchen. Und die erste Erfahrung, die sie dort eben machen, ist die, dass es woanders nicht ist wie zu Hause. Das heißt also, dass die Gesellschaft und die anderen Familien sind Teil dieser Gesellschaft, also die verkörpern eben das andere auch der Gesellschaft. Das relativiert das, was in der Familie geschieht. Oder der Kindergarten, die Schule relativieren das, was in der Familie geschieht. Also zu Hause sagt man jetzt dieses bekloppte Getue um einen Snickers. Und im Kindergarten erfahren die Kinder eben, dass das durchaus gesellschaftlich üblich sein kann. Es kann auch umgekehrt sein. Es kann auch irgendwie die Kinder aus der veganen Familie kommen auf einmal irgendwo hin, wo es dann am Samstag die Schlachtplatte gibt. Und auch das ist eine relativierende Erfahrung. Also es setzt ganz früh ein, dass eben durch den Kontakt zunächst mal mit anderen Kindern, dann aber natürlich in der Pubertät durch den Kontakt mit anderen großen gesellschaftlichen Institutionen, nehmen wir eben die Schule, wo man Geschichtsunterricht hat und wo man lernt, dass die Familie um 1900 nicht die Familie von heute ist, also wo all diese Relativierungen geschehen, lernt man, dass die Familie eben keineswegs das Vorbild für alles ist. Die Familie ist ein Hort von, wenn es gut geht, Hort von intensiven emotionalen Beziehungen. Es ist ein Ort von Wärme, wenn es gut geht, ein Ort von Sicherheit. Aber das ist nicht das, was die Gesellschaft ist. Und man kann auch nicht unbedingt sagen, dass es das ist, was die Gesellschaft werden sollte. Also unsere Gesellschaft würde, glaube ich, nicht funktionieren, wenn sie auf gleich intensiven emotionalen Beziehungen beruhen würde. Nicht? Dann hätte ich zum Beispiel gesagt, was soll ich bei fremden Leuten? Die kenne ich ja gar nicht. Und sie hätten sich auch dasselbe gesagt. Also, oder die Arbeitswelt setzt eben voraus, dass man auch mit anderen Leuten etwas zusammen machen kann, ohne emotionale Beziehungen. Also das sind alles solche Beispiele, die dafür stehen, dass es eine Kluft zwischen Familie und Gesellschaft gibt und dass diese Kluft eben auch gut ist. Also den Wandel, der gesellschaftlich stattfindet, den können Sie nicht gleich so in der Familie abbilden. Natürlich kommen viele technische Neuerungen auch in die Familie hinein, aber was statistisch zum Beispiel in einer Gesellschaft geschieht, geschieht ja nicht auch so in der je individuellen Familie. Also die wird ja nicht auf einmal, wird sie schwul, dann wird sie wieder Patchwork, dann wird sie Großfamilie, dann wird sie das, sondern sie bleibt, und auch das ist nicht schlecht so, über längere Zeit konstant, während die Gesellschaft sich innerhalb kürzerer Zeit und eben gerade forciert auch durch technische Entwicklungen verändert. Und auf diese Veränderungen zu reagieren und einzugehen, das ist sehr wichtig im Berufsleben zum Beispiel. Aber es kann auch wichtig sein, dass es in der Familie eben anders funktioniert, weil man sich da eben von diesen gesellschaftlichen Anforderungen auch erholen kann. Also ich glaube, dieser Widerspruch Gesellschaft und Familie ist nicht einer, den man jetzt nach irgendeiner Seite auflösen müsste, sondern das ist ein Widerspruch, der eben moderne Gesellschaften, in denen nicht alles morgen noch ist, wie es auch schon gestern war, auszeichnet und der eben vom Individuum auch irgendwie vertragen werden muss und auch akzeptiert werden muss. Ja, ich glaube, das war's. Danke.
Vielen Dank, Herr Professor Schneider.